Der Rasenfunk. Kurzpass. Ihr habt alle schon darauf gewartet. Endlich geht es weiter mit der zweiten Liga hier im Rasenfunk Kurzpass. Und ich habe mir dafür kompetente Hilfe geholt mit Tim vom Millerton, jetzt im Rasenfunk Kurzpass. Tim, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist.
Ja, moin. Jetzt bin ich dir glatt in deinem Intro dazwischen gegrätscht, aber
das ist überhaupt kein Problem.
Ich habe mich so gefreut, dass ich endlich hier bin bei dir.
Ja, der Frühstarter, der Podcast Coitus Interruptus. Ich hätte es sogar rausgemutet, jetzt lasse ich es drin. Weißt du was, das gönnen wir uns einfach. Tim, erklär unseren Hörerinnen und Hörern, den Zweien, die es noch nicht wissen, was ist der Millerton und was machst du da?
Genau, ich bin beim Millerton. Der Millerton ist ein Fanmedium des FC St. Pauli. Wir machen eine ganze Menge, auch auf Podcast-Schiene. Also wir haben zwei Arten des Podcasts. Da haben wir einmal die Monatssendung, so nennen wir sie inzwischen. Da machen wir ein paar größere Sachen, haben auch einen guten Kontakt zum Verein, wo wir dann auch gerne mal ein paar Spieler oder Ewald Lien oder Andreas Rettig zu Gast hatten. Dann haben wir ein sehr schönes Format, bei dem ich seit kurzem auch mitmache. Das ist das Vor dem Spiel, nach dem Spielgespräch, wo wir immer mit einem Fan des nächsten Gegners sprechen oder des letztmaligen Gegners. Und dann haben wir auch noch einen Blog dabei, da bin ich auch ein bisschen aktiv gerade und habe da hauptsächlich so einen Fokus auf ja taktische Fragen des FC St. Pauli. Da passiert momentan eine ganze Menge oder wie soll ich sagen, da war eine ganze Menge los und da konnte ich mich schön auslassen in den letzten Wochen drüber.
Absolut. Und man kann bei diesem Vor dem Spiel, nach dem Spiel unter anderem eine echte Perle hören mit einem Heidenheim-Fan aus Übersee. Also schwer genug, jemanden in Deutschland zu finden. Nein, das mögen mir die Heidenheim-Fans verzeihen, aber allzu zahlreich sind sie dann doch nicht, zumindest nicht in meinem Umfeld. Und ihr findet dann sogar jemanden von einem anderen Kontinent. Chapeau, Tim. Da war ich bitte
beeindruckt. Ja, da war ich auch sehr beeindruckt. Also das war eine Sarah aus Toronto in Kanada und die hat in der Nähe da studiert in Heidenheim irgendwie Romanistik und ist einfach mit Heidenheim also in love gewesen und das auch immer noch und die steht auch echt dann an 13 Uhr, da ist die morgens um 7 vorm Fernseher und fiebert damit, also es ist schon, die brennt auf jeden Fall für den Verein.
Ach, solche Geschichten, Tim, schreibt ausschließlich der Fußball. Und es gab auch viele Geschichten, die dieser 31. Spieltag geschrieben hat. Und entgegen des Sendungskonzeptes, was eigentlich geplant war für diese Folge, haben sich mal wieder die Erstligisten in den Vordergrund gedrängt. Und wir müssen jetzt doch noch kurz auch noch über den 1. FC Köln und den HSV sprechen. Warum müssen wir über Köln sprechen? Nun ja, die haben am Freitagabend zu Hause gegen Darmstadt 98 mit 1:2 verloren, damit aus den letzten 4 Spielen sage und schreibe 2 Punkte geholt und einen neuen Trainer. Markus Anfang ist weg. Und da frage ich dich, Tim, als jemand, der die zweite Liga schon etwas länger verfolgt, überrascht dich das, wenn ein Absteiger so sich verhält, so kurz vor Saisonende, den Aufstieg ja immer noch relativ sicher in der Tasche?
Also ich muss erstmal eine Lanze für die zweite Liga im Grunde brechen, weil wenn ich so diese Stimmen aus Köln und dann aus der Hamburger Vorstadt gehört habe, vor der Saison, ja, jetzt gehen wir mal runter in die zweite Liga, dann bauen wir alles neu zusammen und dann rocken wir die zweite Liga. Das war so im Grunde das Echo, was man gehört hatte aus den beiden Regionen. Mhm. Und das fand ich eigentlich, muss ich ehrlich gestehen, das fand ich ziemlich arrogant der zweiten Liga gegenüber. Und jetzt mit etwas Verspätung kann ich endlich sagen, vor allem in Richtung HSV kann ich sagen, hallo, herzlich willkommen in der zweiten Liga. Und ich gönne es, auch wenn ich nicht unbedingt viel mehr Sympathien für Paderborn und Union habe, aber ich gönne es dem HSV durchaus, dass er da stehen bleibt, wo er jetzt steht.
Ja gut, da spricht natürlich auch der St. Pauli-Fan. Ich hatte bei der Köln-Entlassung den Eindruck, dass die Trennlinie derjenigen Menschen, die diesen Schritt nachvollziehen konnten zu diesem Saisonzeitpunkt und derjenigen, die darüber nur den Kopf schütteln konnten, ziemlich genau daran verlief, wie eng man sich mit diesem Verein befasst hat in den letzten Wochen. All diejenigen, die tiefer drin sind, haben das zum einen kommen sehen und fanden den Schritt eher überfällig. All diejenigen, die das nur so aus der Ferne beobachten, dachten sich, was ist denn da los? Also mit immer noch ja 6 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz, bei noch 9 zu vergebenen Spielen den Trainer zu entlassen, dessen Ziel der Aufstieg war, also der Aufstieg scheint ja erreicht werden zu können, das hat nicht ganz viel Sinn ergeben. Wo stehst denn du in diesen beiden Lagern?
Ich stehe auf der Seite der Kritiker sozusagen, die gesagt haben, ja, das funktioniert da nicht mit Anfang in Köln. Der hat über die ganze Saison eigentlich einen recht kreativlosen Fußball spielen lassen. Und nachdem er letzte Saison mit Kiel ja tatsächlich auch tollen Fußball gespielt hat in der zweiten Liga, hätte ich das persönlich ganz anders erwartet. Und naja, also mit dem ersten FC Köln in der zweiten Liga spielen, mit dem Kader, da muss ich sagen, es ist so auch so ein bisschen wie Cheaten irgendwie beim Computerspiel.
Ja.
Wenn man da irgendwie sich entscheiden kann zwischen Terodde, Cordoba und Modest, das ist irgendwie, mich persönlich wundert es nicht, dass Köln da die Reißleine gezogen hat. Ob das nun jetzt, dass man es vielleicht ein bisschen einfacher und ohne viel Tamtam hätte machen können nach Saisonende, das kann ich mir sicher auch vorstellen, aber es ist auch immer noch der erste FC Köln, über den wir hier sprechen.
Ja, das ist allerdings wahr. Also für den FC gibt es jetzt noch 3 Spiele in Fürth, zu Hause gegen Regensburg und in Magdeburg. Da muss man dann einfach nur einen Dreier holen und dann wird das reichen. Für den HSV, da sieht die ganze Lage jetzt schon sehr viel kritischer aus. Man hat aus den letzten 6 Partien 3 Niederlagen, 3 Unentschieden und die Niederlage gegen Union jetzt am Spieltag hat besonders wehgetan, weil man damit aus den Aufstiegsrängen komplett rausgefallen ist. Aktuell Tabellenvierter. Die Sympathien haben wir ja schon geklärt, Tim, das ist ja auch leicht nachzuvollziehen. Und dennoch, wenn ich jetzt hier schon einen St. Pauli-Fan an der Strippe habe, es fällt ja durchaus auf, es gab dieses für euch sehr schmerzhafte Derby mit dem 4:0 auf St. Pauli und danach lief nichts mehr beim HSV. Was habt ihr mit denen gemacht, dass die daran gebrochen sind an einem 4:0-Sieg?
Das ist tatsächlich der Derby-Fluch, den der FC St. Pauli auch ereilt hat, als St. Pauli damals in der Erstligasaison den HSV geschlagen hat. Die haben nämlich den HSV geschlagen, das war am 16. Februar. Und ab da haben sie dann, ich glaube, noch einen Punkt in Wolfsburg geholt, aber sonst alles verloren und sind sang- und klanglos abgestiegen. Also das ist tatsächlich, ich lege mich jetzt fest, das ist ein Fluch, also der Derby-Fluch.
Ja, verrückt. Hätte man das mal vorher gewusst, aber... Gut, dann bleibt ja eventuell der HSV sogar der zweiten Liga noch erhalten. Mal gucken, was da jetzt aus den letzten Spielen zu Hause gegen Ingolstadt in Paderborn und zu Hause gegen den MSV Duisburg noch herunterfällt. Paderborn, die haben mit einem 3:1 gegen Heidenheim sich auf den zweiten Platz geschoben. Union Berlin durch den Sieg gegen den HSV jetzt gerade auf dem Relegationsplatz Nummer 3. Es ist also sehr eng geblieben an diesem 31. Spieltag. Und es gab auch mal wieder etwas für dich zu feiern, denn St. Pauli hat 4:3 zu Hause gegen Regensburg gewonnen in einem Spiel, in dem es zwar um die buchstäbliche goldene Ananas ging, wurde ja auch so verarbeitet in der Fan-Choreografie. Wie wichtig war denn aus deiner Sicht dennoch jetzt diese Partie und dass man mal wieder einen Dreier geholt hat?
Also für die Grundstimmung am Millerntor ist das schon, war das mal überfällig, dass das passiert. Man muss dazu sagen, dass jetzt mit Lukai ja ein neuer Trainer gekommen ist, aber der in den ersten 2 Spielen dann der Mannschaft den Teufel dann irgendwie nicht austreiben konnte.
Und wie hat er es denn probiert? Hat er umgestellt oder?
Ja, jein. Also er hat am Anfang, hat er sich gegen Bielefeld, hat er ein sehr offensives Pressing versucht, zu Hause ein Angriffspressing spielen, hat er sich womöglich gedacht, das ist eine gute Option. Allerdings hast du mit Alex Meyer und Sami Alagi da vorne jetzt nicht die Formel-1-Renner, ja, und die nicht unbedingt da für ein hohes Angriffspressing irgendwie, naja, zumindest geeignet schienen. Und dementsprechend lief das gegen Bielefeld auch gar nicht so gut. Erst als dann in der Halbzeit ein bisschen umgestellt wurde auf ein klares 4-1-4-1, wurde das ein bisschen besser. Dieses 4-1-4-1 ist tatsächlich was auch unter Kautschinski ganz am Anfang der Saison gespielt wurde. Da war man übrigens Tabellenführer nach 2 Spieltagen. Als es dann nicht lief, wurde es auf so ein, naja, das altbewährte Rezept auf St. Pauli heißt 4-2-3-1 und kompaktes 4-4-2 im Mittelfeldpressing, und dann werden wir das schon irgendwie umschalten können und dann das irgendwie schaffen. Da wurde dann auch immer gern drauf zurückgegriffen, wenn es mal nicht lief. Bisher ist das unter Lukai noch nicht passiert. Gegen Regensburg hat man dann, ja, gegen Regensburg ist das völlige Chaos auf dem Platz entstanden. Das lag aber nicht unbedingt nur an dem FC St. Pauli oder an der schlechten Formation, oder zum einen war die Einstellung bei St. Pauli eine ganz andere als in den Spielen davor. Also da ist, die sind richtig draufgegangen. Zum anderen hat Regensburg auch überhaupt kein Interesse daran, dass irgendwer irgendwas Geordnetes macht auf dem Spielfeld. Und das war dann aber tatsächlich, ich habe mich jetzt inzwischen festgelegt, das war dann eine Dreierkette, die St. Pauli gespielt hat, die man aber auch nicht viel gesehen hat, weil ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber da war viel Mannorientierung und da hat sich, ja, da hat sich, haben sich viele verschiedene Sachen dann ergeben, aber genau, das war auf jeden Fall so ein Brustlöser, der mal dringend nötig war am Millerntor hier bei uns.
20:9 Abschlüsse, 10:3 Torschüsse, was unter anderem auch aussagt, dass Jan Regensburg an dem Tag auch wirklich gutes Zielwasser getrunken hatte. Jeder Schuss aufs Tor, der saß dann auch tatsächlich. Es ist insofern ja wichtig für die Stimmung des FC St. Pauli, weil die Rückrunde so lief, wie sie lief. Also am Ende der Hinserie Platz 4, punktgleich mit Union Berlin auf Platz 3. Das heißt, alle Chancen auf den Aufstieg. Und jetzt gucken wir auf die Rückrundentabelle und sehen, der Trost ist, dass auf Platz 14 der HSV liegt. Das Schmerzhafte ist, der FC St. Pauli liegt nur ein Plätzchen und ein Pünktchen darüber, nämlich auf Platz 13 der Rückrundentabelle. Was ist denn da schiefgelaufen im System St. Pauli, dass man so eingebrochen ist?
Ich würde fast sagen, schiefgelaufen ist die zu gute Hinrunde für, also da hat die Mannschaft sehr viele gute Ergebnisse eingefahren, ohne aber wirklich nachhaltig guten Fußball zu spielen. Und damit sind einfach Erwartungen gestiegen, die die Mannschaft nicht halten konnte. Dann sind da auch eigene Erwartungen gewesen, vor allem nachdem man dann Ingolstadt und Paderborn geschlagen hat und dann das Derby vor der Brust hatte und eigentlich, naja, mit dem Derby-Sieg wäre man auf Platz 2 fest gewesen zu dem Zeitpunkt. Und da wurden dann Erwartungen geschürt an allen Ecken und Enden. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen dann, naja, Markus Koczynski am Ende so ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass dann man eigentlich dachte, das Team ist besser, als es letztendlich ist. Also ich persönlich habe den FC St. Pauli auch nie als Spitzenteam gesehen. Trotzdem will ich auf jeden Fall, dass die aufsteigen. Ich will es auch immer noch. Aber ich glaube, die Mannschaft hat über ihre Verhältnisse gespielt in der Hinrunde und bessere Ergebnisse eingefahren, als die Spiele letztendlich waren. Und das hat einen ganz schönen Knick gegeben dann in der Rückrunde, als man dann mal eben die Spiele, die man knapp glücklich gewonnen hat in der Hinrunde, dass man die eben mal verloren hat. Und dann, naja, dann stimmte dann anscheinend auch ein bisschen der Charakter in der Truppe nicht. Und dann ging es relativ schnell abwärts und ja, war jetzt auch schwer da oder ist immer mit Sicherheit noch ein schwerer Weg, da wieder rauszukommen.
Und wie bewertest du dann den Trainerwechsel, also Koczynski weg, Jos Luhukay dafür auf die Trainerbank?
Ich persönlich muss ehrlich gestehen, dass ich jetzt von Luhukay, dass ich da nicht, nachdem er Trainer geworden ist, nicht sofort mitbekommen habe, dass er ja sich nachhaltig empfohlen hat dafür, dass er jetzt radikale Fußballkonzepte entwickelt hat. Aber vielleicht ist so ein knurriger Holländer gar nicht so schlecht für die Mannschaft an sich, für das Team an sich. Ich hätte mir natürlich gewünscht, aber das wünscht sich wahrscheinlich jeder Zweitligist jetzt, dass jemand wie Tim Walter um die Ecke kommt, der bei Holstein Kiel einfach mutigen Fußball spielen lässt, super radikales Konzept entwickelt hat. Dass das nicht unbedingt zwingend möglich ist und nicht solche Trainer nicht überall an jeder Ecke stehen, ist mir auch klar. Und
der Weg von Kiel nach Hamburg zu St. Pauli ist natürlich auch zwar ein kurzer, aber nicht ganz unproblematischer. Oder hätte man in dem Fall dann ein Auge zugedrückt?
Also wir auf St. Pauli drücken sowieso ein Auge zu, weil also das Nordderby, was da konzipiert wird, das gibt es nur auf Kieler Seite, St. Okay. Pauli gegen Kiel. Und aber ja, ich denke, Tim Walter hat sich da eher für noch höhere Aufgaben empfohlen. Und mitten in der Saison hätte er sowieso nicht gewechselt. Die Situation war bei St. Pauli einfach so, dass es anscheinend auch in dem Moment nicht mehr ging, dass da was herhalten musste. Eventuell auch mit ein bisschen Weitsicht, dass es jetzt so ist, dass Jos Luhukay auch einfach die Mannschaft schon mal kennenlernen kann und dann in der neuen Saison ein bisschen neuer Schwung geholt werden sollte. Da wurde zwar am Anfang gesagt, wir wollen nochmal oben angreifen, bla bla, aber eigentlich war der Zug schon so ein bisschen abgefahren.
Naja, wobei, wenn angreifen man sich jetzt, wollen ja alle.
Wenn man sich jetzt die Ergebnisse anguckt, dann ärgert man sich doch schon ganz schön, wie wenig Punkte man jetzt bisher aus den letzten 8 Spielen oder so geholt hat, weil die anderen Teams, die haben sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert. Und wenn ich mir angucke, dass Union Berlin jetzt mal wieder gewonnen hat gegen den HSV, die haben ja auch länger dann nicht mehr gewonnen, jetzt sind die auf einmal auf dem dritten und St. Pauli ist mit, naja, 5 Punkte dahinter, da hätte ein Pobeliga-Sieg gereicht und man wäre mittendrin im Rennen und naja, so ist es nun mal.
Aber das stellt ja schon ganz gut so ein bisschen die mittelfristige Frage nach der Perspektive des FC St. Pauli. Du hast vorhin gesagt, du willst aufsteigen. Das ist jetzt wenig überraschend. Der Verein würde auch gerne aufsteigen. Das ist auch völlig klar. Und trotzdem stelle ich mir jetzt schon länger die Frage, ich höre ja auch immer wieder beim Millern-Ton rein, welche Rolle spielt denn eigentlich St. Pauli in der zweiten Liga? Und ist die zweite Liga so aufgestellt, dass man wirklich mit einem Aufstieg als eine Mannschaft wie St. Pauli mit den Strukturen rechnen kann? Oder gehört nicht St. Pauli einfach zu dieser Riege von vielleicht 8, vielleicht sogar 9, 10 Mannschaften in der zweiten Liga, die sehr solide Grundstrukturen haben und deswegen in der Regel es immer schaffen sollten, nicht zu weit nach unten zu rutschen in der Tabelle? Und dann kann mal ein Aufstieg dabei vom Laster fallen quasi, aber dafür müssen halt viele Dinge zusammenkommen. Wie siehst du es? Das ist jetzt so meine externe Sicht.
Ja, bei St. Pauli muss man ja inzwischen sagen, dass die auch von der finanziellen Seite, die haben jetzt glaube ich 5 oder 6 Jahre in Folge auch Gewinne geschrieben, dass St. Pauli nicht mehr das ist, was sie vor 10 Jahren gewesen sind, nämlich so ein Chaos-Pleiten-Club, sondern es ist inzwischen ein absolut solide geführter Verein, der auf vielen Ebenen führend ist in der zweiten Liga und dementsprechend auch anderen Teams voraus ist. Okay. Und auch
und vor sind der das Saison auch sportliche alle Ebenen oder sind das nur so Ebenen, also was heißt nur, aber sind das solche Ebenen vor allem wie Merchandising zum Beispiel, also eben die Kosten- und Finanzierungsstruktur, die man hat, Zuschauereinnahmen, oder geht es auch da um sportliche Dinge?
Ja, das Sportliche hängt da so ein bisschen hinterher. Das heißt, ja, hast du jetzt den Finger sehr schön in die Wunde gelegt, auf jeden Fall. Sportlich werden die Ziele, oder würde ich fast behaupten, dass der Kader da ein bisschen Federn gelassen hat. Und auch auf lange Sicht oder auch im Sommer müsste da was passieren im Kader, weil die besten vermeintlichen Spieler auch weggehen mit Ducciak, der ja vielleicht, naja, dem ja so ein bisschen Schlendrian vorgeworfen wird, aber der, wenn man denn möchte und fit ist, der echt einer, die absolute Säule eigentlich ist, im Mittelfeld sein kann. Dann hat man Richie Neudecker, der auch zwar eigentlich nicht die Rolle spielt in der Rückrunde, aber eigentlich auch ein sehr guter Fußballer ist, der auch noch enormes Entwicklungspotenzial hat. Da wurde verpasst, da richtig hinten nachzulegen. Da drückt von unten momentan nicht ganz so viel hoch, auch wenn mit Finn Ule Becker jetzt aus der U19 einer hochkommt. Aber grundsätzlich ist es beim FC St. Pauli so, dass gerade aus sportlicher Sicht so ein bisschen die Diskussion darüber läuft, was will man eigentlich? Und ja, mit was will man eigentlich, ist eher die Frage, was für einen Fußball wollen wir eigentlich spielen? Was haben wir eigentlich für eine Grundidee von Fußball? Das ist so ein bisschen die Frage, die man sich gerade stellt. Der FC St. Pauli stand ganz lange für dieses Kämpfen, Beißen, Rennen. Das ist inzwischen fast, würde ich sagen, eine Grundtugend, die jedes Team hat. Jetzt müsste man eigentlich noch einen Schritt weiter gehen und eine einheitliche oder eine Philosophie entwickeln, die einen auch abhebt von anderen Zweitligateams. Und was du auch gesagt hast, ja, es gibt so ein Pool von 8 bis 10 Teams, die sich solide in der zweiten Liga halten, aber da muss man auch dazu sagen, dass es auch viele Teams gibt, die dann aus Versehen doch mal dann mal absteigen. Schau dir Braunschweig an letzte Saison. Da war das überhaupt nicht vorgesehen. Ja, okay. Da war es auch von der Kaderqualität auch einfach nicht der
aus Fall. Aus der Relegation direkt in den Abstieg, ja.
Genau. Und nun hatten wir eine Saison mit Köln und HSV, 2 Teams runtergegangen sind, bei denen klar war, die werden mindestens ein gehöriges Wörtchen mitreden um den Aufstieg. Klar, allein von den millionenteuren Kadern, die beide haben. Nächste Saison in Nürnberg und Hannover vielleicht runtergehen, da bin ich mir nicht so sicher, ob das so ist. Und das ist vielleicht ein Moment, in dem man als so ein ambitioniertes Zweitligateam, was zwar nicht vom Kader her so die super großen Investitionen tätigen kann, aber das wäre jetzt so eine Situation, wo man vielleicht mal ein bisschen was riskieren sollte für die nächste Saison.
Ja, stimmt. Da hast du natürlich recht. Das könnte dann wieder ein anderes Jahr werden. Vielleicht war ich da auch wirklich noch so ein bisschen geprimed. Vorher war ja mit Stuttgart jetzt auch nicht so der kleinste Verein der ersten Liga dann in der zweiten Liga vertreten. Das stimmt natürlich. Da hat sich ein bisschen was getan. Aber das soll ja auch so ein bisschen das Überthema dieser Folge sein, und zwar nicht nur beim FC St. Pauli, sondern wir haben in der letzten Folge haben wir uns die Spitze angeguckt der Liga und das Ende der Liga. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen das aktuelle Tabellenmittelfeld durchgehen. Und wenn wir schon vorhin über Regensburg kurz gesprochen haben, dann lass uns da doch nochmal ein kleines bisschen wenigstens tiefer reingehen. Du hast sie jetzt gerade erlebt beim 4:3 Erfolg der St. Paulianer am Wochenende. Was ist denn der Jan für eine Mannschaft? deiner Meinung nach?
Also ja, Regensburg ist, ich glaube, eine der unangenehmsten Mannschaften der zweiten Liga zu spielen für alle Teams. Ich wink dann auch mal rüber in die Hamburger Vorstadt. Die haben nämlich zu Hause 5-0 verloren gegen Regensburg, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, das war das nicht sogar eins der allerersten Spiele der Saison?
Genau, das war relativ zu Beginn der Saison, irgendwie 5. oder 6. Spieltag, wenn ich mich festlegen müsste.
Mhm, 23. Regensburg. September, genau. Mhm.
Ja, genau. Regensburg ist auf jeden Fall ein Team, was kein Interesse, also hatte ich vorhin schon gesagt, kein Interesse daran hat, wirklich Fußball oder sag mal Ballbesitzfußball zu spielen, weder bei Sieg noch beim Gegner. Wenn man sich die Quoten von denen anguckt, dann sieht man, dass sie mit Abstand die wenigsten Pässe in der zweiten Liga spielen, die schlechteste Passquote haben in der zweiten Liga, was eher ein Zeichen dafür ist, dass sie die wenigen Pässe, die sie dann spielen, eigentlich strikt vertikal spielen mit hohem Risiko, aber halt nicht sonderlich viel aufbauen, dann führen sie die meisten Zweikämpfe in der zweiten Liga. Also das spricht eigentlich Bände. Ich halte zwar nicht so viel von solchen einfachen Statistiken, aber wenn man das mal kombiniert und die auch gesehen hat, dann weiß man eigentlich ziemlich genau, was das für eine Truppe ist. Nämlich eine, die einfach viel über den Kampf kommt und viel Chaos, Unruhe auf dem Platz stiften will. Und dazu haben sie dann noch mit Adamyan da auf der linken Außenseite haben sie einen richtig, richtig guten Fußballer, der, naja, allein am Wochenende jetzt gegen St. Pauli durch zwei wahnsinnig gute Tempoläufe über die linke Seite halt zwei Tore eingeleitet hat.
Mhm. Würdest du sagen, dass Jan Regensburg mit all den Eigenschaften, die du da beschrieben hast, dann ein besonderes Team in der zweiten Liga ist? Also heben die sich dadurch ab?
Inzwischen ja, also eine Zeit lang war es nicht so, eine Zeit lang, es gab so bis vor, naja, eigentlich seit dieser Saison erst, gibt es wieder so den Trend, dass viele Teams auch versuchen, Ballbesitzfußball zu spielen. Jahrelang war die zweite Liga eine reine Umschaltliga, in der einfach es um pure Fehlervermeidung ging, in der einfach, ich würde sagen, die blanke Angst herrschte. Ich möchte an der Stelle, es ist ganz gut, dass Mario Gomez hat das letzte Saison, glaube ich, gesagt, dass er in der ersten Liga diesen Angsthasenfußball, da hat er den so ein bisschen verurteilt und hat gesagt, dass es kein Qualitätsmerkmal ist, dass in der ersten Liga alles noch so eng zusammen ist, kurz vor Schluss. Ich möchte daran erinnern, dass in der zweiten Liga war zwischen Platz 4 und Platz 17 drei Spieltage vor Schluss waren irgendwie 5 oder 6 Punkte nur.
Also in der letzten Saison, genau.
Genau, Wahnsinn. Und da ist also auf jeden Fall, wenn man das allein punktetechnisch betrachtet, ist da, und das auf die, sagen wir mal, auf die Qualität, auf die unterschiedlichen Qualitäten da bringt, dann kann man schon sagen, da hat sich was getan. Aber die zweite Liga war auf jeden Fall so eine Liga, in der Teams wie Regensburg keine Besonderheit waren. Inzwischen ist es allerdings ein bisschen anders.
Okay, und wie sortiert sich dann zum Beispiel jemand wie Arminia Bielefeld da ein? Wenn ich von außen drauf schaue, dann ist es zum einen so, dass die Arminia für mich schon immer zur zweiten Liga mit dazugehört hat. Da blende ich dann, glaube ich, auch einige Jahre einfach wohlwollend aus, weil kann ich mir erlauben, ich habe keine emotionale Bindung zu diesem Verein. Und wenn ich jetzt einfach nur so drauf gucke, dann sind die für mich das Mittelmaß der zweiten Liga. 10 Siege, 10 Unentschieden, 11 Niederlagen, 46 geschossene Tore, 50 kassierte Tore, 40 Punkte, aktuell Platz 9.
Das stimmt, das könnte die graue Maus sein der Liga. Das ist dieses Jahr tatsächlich der VfL Bochum, da kommen wir dann gleich noch dazu. Bielefeld hat auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall einen bewegten Saisonverlauf. Die sind mega schlecht gestartet, haben sich dann von ihrem Trainer auch getrennt und haben jetzt inzwischen einen Status erreicht. Die haben sich Uwe Neuhaus geholt, der vorher Trainer in Dresden war, zu Anfang der Saison noch. Und Uwe Neuhaus ist dafür bekannt, das ist ein Trainer, der lässt Fußball spielen. Der hat Bock auf Ballbesitzfußball und Bielefeld war auch vor 3 Wochen am Millerntor und die, da hatte ich erzählt, St. Pauli hat gerne mit dem Angriffspressing gespielt. Die haben stumpf über Ortega, der ein sehr guter Fußballer ist, der Torwart der Bielefelder, haben die einfach ihren Sattel runtergespielt und einfach flach aufgebaut. Die haben es einfach immer wieder gemacht, egal wie hoch das Risiko war. Finde ich persönlich toll, finde ich mutig. Und die spielen eine sehr gute Rückrunde, beziehungsweise seit Neuhaus da ist, spielen einen sehr guten Fußball an sich. Haben davor ein absolut grausig gespielt. Da unter Neuhaus hat sich das inzwischen zu so einem 4-3-3 rauskristallisiert mit einem, ich glaube, er wird je älter er wird, desto besser. Fabian Klos ist inzwischen für mich fast der beste Stürmer der zweiten Liga. Er spielt eine wahnsinnig gute Rückrunde. Ist übrigens auch, ich weiß nicht, kennst du den Goal Impact? Danach ist er der beste Spieler der zweiten Liga.
Ach, krass.
War es vor 2 Jahren zumindest. Die haben sich dann in der Winterpause haben die sich mit Reinhold Jabo verstärkt, der ja auch beim KSC mal fast aufgestiegen ist und dann Richtung Salzburg gegangen ist. Einfach ein spielstarker zentraler Mittelfeldspieler. Und die haben nach Köln und Paderborn haben die 2019 tatsächlich die meisten Tore geschossen. Also da ist auf jeden Fall Fußball vorhanden.
Also in der Rückrundentabelle liegt die Arminia auf Tabellenplatz 6, Hinserie war es Tabellenplatz 14. Den Switch hast du da ja ganz gut beschrieben. Wenn ich jetzt Bielefeld mal mit St. Pauli vergleichen würde, wo würdest du denn da jetzt auch von den Strukturen des Vereins her die Unterschiede sehen?
Ja, also zum einen würde ich jetzt sagen, dass Bielefeld ist im Grunde fast ein oder zwei Schritte hinter St. Pauli. Der Verein hat sich finanziell, ich glaube, in der Winterpause urplötzlich gesundet, war eigentlich eher so ein Pleitenclub, der wahnsinnige finanzielle Probleme hatte. Hat es dann, glaube ich, über so ein Konsortium von ostwestfälischen Unternehmern, haben die das geschafft, den Verein mit einem Mal schuldenfrei zu machen. Und damit hat sich die ganze wirtschaftliche Situation bei dem Club natürlich auch komplett geändert inzwischen. Und ich glaube, dass wenn da im Sommer gute Entscheidungen getroffen werden, dann ist Bielefeld mit Bochum und St. Pauli sicherlich einer der Clubs, die mit nach oben wollen oder Ansprüche anmelden können.
Das ist ja tatsächlich eine interessante Entwicklung, die völlig an mir vorbeigegangen ist, dass tatsächlich Arminia seine Schulden losgeworden ist. Am 17.01. titelte kicker.de mit Arminia Bielefeld nahezu schuldenfrei. Und es waren alle DFL-Auflagen, die aufgrund von mindestens 22,4 Millionen Euro Verbindlichkeiten erst auf der Kippe standen, in nur einer, ja, mit einem Treffen von vielen privaten Gläubigern und einer Investmentgruppe bereinigt. So kann es also auch gehen in der zweiten Liga. Ist es denn dann auch nachhaltig?
Das weiß ich nicht. Dazu bin ich tatsächlich zu wenig drin in Bielefeld. Ich hoffe für so einen Club natürlich, dass es nachhaltig ist, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht sonderlich viele Sympathien für Bielefeld hege, da die Bielefelder Fanszene ja gerne sich mit den HSVern auch ganz gut versteht. Deswegen habe ich jetzt nicht so die Sympathien für Bielefeld. Ist mir allerdings immer noch lieber als irgendein Plastikclub, der daherkommt, aber das ist dann eine andere Kiste. Ich weiß nicht, wie nachhaltig das ist. Ich glaube auf jeden Fall, dass mit Uwe Neuhaus da ein Trainer ist, der ganz ansehnlichen Fußball spielen lässt, was ja im Grunde immer schon mal eine schöne Sache ist. Und dementsprechend glaube ich, dass das Trainerleben von so einem Trainer, der ja ganz gern mal schön Fußball spielt, das ist an sich so ein bisschen länger als zum Beispiel das von Markus Kauczynski gewesen ist, der ja eher, naja, immer eher auf Sicherheit bedacht war und eben weniger Fußball hat spielen lassen am Millerntor.
Ich meine, in Bielefeld ist man natürlich auch erstmal froh, dass man jetzt in der Saison aus der schwierigen Situation sehr gut rausgekommen ist. Allein in den letzten 6 Spielen 2 Siege, 3 Unentschieden, nur eine Niederlage. Das ist quasi stabil genug, dass man unten nicht reinrutscht, wo wir ja auch gerade sehen. Anders als, na gut, mit Ausnahme des letzten Spieltags in der ersten Liga, passiert da ja tatsächlich in der zweiten Liga noch was. Also da wird schon häufiger gewonnen von den Teams unten drin, gerade Ingolstadt mit 3 Siegen aus den letzten 4 Spielen. Da ist man, glaube ich, dann auch einfach erstmal sehr froh, wenn man damit nichts zu tun hat. Und dann kann man ja unter den Voraussetzungen dann auch auf die nächste Saison hin planen. Als nächstes in der Tabelle auf Tabellenplatz 10 begegnen wir dann Darmstadt 98, die jetzt mit diesem 2:1 beim HSV den Klassenerhalt gesichert haben. Beim 1. FC Köln, Entschuldigung. Beim HSV haben zwar auch schon viele gewonnen, aber diesmal war es der 1. FC Köln. Da habe ich falsch zugeordnet. Darmstadt 98 ist ja auch ein ganz interessanter Verein, nicht nur wegen des zwischenzeitlichen Durchmarsches in die erste Liga, sondern weil da ja auch so ein bisschen die Verwandlung eines unterklassigen Vereins zu einem mindestens Zweitligisten steht, wo alle Strukturen jetzt so ein bisschen nachziehen müssen. Also das berühmte Stadion am Böllenfalltor mit den ganz schlimmen Kabinen und jetzt mit der Frage, wie kann das jetzt renoviert werden, was ist da von der DFL dann an Auflagen zu erfüllen und so weiter und so fort. Das finde ich ist ein interessanter Verein, weil davon gibt es ein paar in der zweiten Liga, die so an der Schwelle stehen. Sie müssen sich professionalisieren in ganz vielen ihrer Strukturen, aber sie müssen das halt immer mit dem entsprechenden Maß machen, dass man sich nicht verhebt, weil der Theorie nach ist ein Abstieg immer drin und von der zweiten in die dritte Liga fällst du sehr hart. Würdest du bei der Einschätzung mitgehen?
Absolut. Also das nächste Beispiel, das wurde zwar letztes Mal schon besprochen, Holstein Kiel.
Ja.
Ist auch so ein Verein, der massiv Probleme hat, da mitzuziehen bei der Entwicklung, das aber natürlich auch nicht überreizen will, weil es kann halt nächstes Jahr auch genauso wieder runtergehen. Also es ist schon schwierig. Darmstadt 98 ist tatsächlich für die zweite Liga ein ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Fluch oder Segen nennen möchte. Ich habe mich vor allem in meinen Taktikblogs, die ich gerne schreibe, habe ich mich jahrelang wirklich abgearbeitet an Darmstadt, weil ich diesen Fußball, weil ich fast behaupten möchte, dieser Fußball, den sie damals gespielt haben, mit dem sie auch aufgestiegen sind, damit lange Bälle, zweite Bälle über Sandro Wagner und über Dominik Stroh-Engel war das damals. Mhm. Da haben sie einfach den Fußball in der zweiten Liga verseucht und einfach ganz viel kaputt gemacht. Und darauf fußt auf diesem Erfolg, den sie hatten, es gibt ihm ja tatsächlich recht, dieser Erfolg, den sie damals hatten, haben sich ganz viele Zweitligateams eben dahin entwickelt, dass sie sagten, okay, wir schaffen das nicht, unseren Ballbesitzfußball, den wir spielen wollen, so durchzubringen. Dieses langer Ball, zweite Ball und dann darauf pressen, massiv pressen, das ist einfach eine Variante, die Defensivfußball ist leichter einzustudieren als Offensivfußball. Das ziehen wir jetzt durch und damit sieht man ja, wie erfolgreich da andere Vereine mit gewesen sind. Deswegen habe ich ganz lange, stand ich mit Darmstadt 98 auf dem Kriegsfuß, ja, und habe auch immer noch im Nachhinein, obwohl die inzwischen schon wirklich Fußball spielen, habe ich immer noch gepestet gegen die ohne Ende und immer das Haar in der Suppe gesucht, weil ich persönlich sagen musste, dass die nachhaltig die zweite Liga verseucht haben und sich dann verpisst haben in die erste Liga.
Ja. Und inzwischen wie ist es jetzt unter Dimitrios Gramotzis, der ja eine sensationelle Bilanz hat, nur 2 Niederlagen in seinen bisherigen 8 Spielen als Darmstadt 98 Trainer, 2 Niederlagen, 2 Unentschieden, der Rest wurde gewonnen.
Genau, inzwischen ist es tatsächlich, also dann ist Dirk Schuster ja Anfang der Saison ist ja auch noch Trainer gewesen, diese letzte Saison übrigens auch eines der Teams gewesen, die sich nur ganz knapp gerettet haben vor dem Abstieg in die dritte Liga. Da haben wir wieder das Thema, dass man sich professionalisieren muss, aber wenn die in die dritte Liga runtergegangen wären, dann hätte das vielleicht auch wieder ganz schnell zu Ende sein können. Aber die haben zu Beginn der Saison, haben die unter Schuster eigentlich gar nicht so schlecht im Ball gespielt, hatten dann, ich glaube, nach dem ersten Saisondrittel hatten die oder nach dem ersten Viertel hatten die mit Abstand die meisten Pässe im offensiven Drittel gespielt, also tatsächlich auch aktiv dann vorne noch versucht, Fußball zu spielen. Dann ist aber unter Schuster, das habe ich nicht so genau verfolgt, ist irgendwie der Flow da verloren gegangen und dann ist Gramotzis gekommen. Und allgemein muss man aber sagen, dass da dann der Unterschied vielleicht gar nicht so groß ist zu dem, was sie früher gespielt haben, weil inzwischen haben die auch wieder Heller auf der Außenbahn und sie haben mit so einem ähnlich großen Spieler vorne, der da der Turm in der Schlacht ist. Was auffällig ist bei Darmstadt ist, dass da möchte ich das alte Sprichwort bedienen, hinten kackt die Kuh. Die haben tatsächlich, sind Platz 18 nach Toren in den ersten 15 Minuten, die sie geschossen haben, aber haben dann in der letzten Viertelstunde die 2 meisten Tore aller Teams geschossen. Aha. Also die sind auf jeden Fall, zumindest konditionell, können die alles mitgehen in der zweiten Liga. Haben den FC St. Pauli auch kurz nach der Rückrunde eben durch 2 späte Tore besiegt.
Okay, das heißt, das sieht für diese Saison gerade jetzt stabil aus in leicht fremdem Gewande. Also wenn da gewisse Dinge noch wiederzuerkennen, zum Teil ja in Spielerpersonalien selbst, dann ist es noch nicht ganz ein neues Darmstadt, aber ein bisschen hat sich's verändert. Und dann kann man ja gucken, wie das in der nächsten Saison dann ablaufen wird. Und damit kommen wir dann endlich zur grauen Maus, die du vorhin so tituliert hast, zum VfL Bochum, der gefühlt jetzt schon seit Jahrzehnten, stimmt natürlich nicht ganz so, in der zweiten Liga sich hält. Selten, zumindest so wie es ich wahrgenommen habe, so richtig in hoher Gefahr schwebte, aber auch man sich sicher sein konnte, wenn die mal oben mit drin hängen, dann werden die schon irgendwann aus eigener Kraft wieder sich ins Mittelfeld verabschieden. Also irgendwas fehlt da immer beim VfL. Natürlich manchmal so Leute wie Leon Goretzka, die dann einfach weggekauft werden. Aber was wäre denn deine Diagnose? Warum schafft es Bochum nicht, wenigstens eine bunte Maus im Mittelfeld zu sein?
Ja, das ist dann so die Frage, was den Vereinsoberen dann vielleicht auch lieber ist. Ist man lieber so wie Bielefeld, dass man eine richtig schlechte Hinrunde spielt, den Trainer wechselt und dann eine super Rückrunde spielt und dann irgendwo ähnlich da landet oder so wie Darmstadt ein richtiges Zwischentief hat. Bei Bochum ist es tatsächlich so, dass die eigentlich schon die ganze Saison da irgendwie, ich würde mal so jetzt sagen, zwischen Platz 6 und Platz 13 irgendwie rumdümpeln. Die hatten zu Beginn der Rückrunde, haben sie mal kurz Richtung oben angeklopft, dann aber dann doch wieder ein paar Spiele auch nicht so gut gespielt und sind dann wieder runter. die spielen eigentlich einen ganz guten Ball. Die spielen auch einen guten Ballbesitzfußball. Da hat sich unter Robin Dutt hat sich so ein 4-2-3-1 hat sich da manifestiert eigentlich. Sind sehr dominant, spielen sehr viele Pässe, haben, ich glaube, fast die höchste Ballbesitzquote aller Teams in der zweiten Liga.
Ja, also auf Platz 5, aber mit weitem Abstand von vielen anderen Vereinen, die um sie herum in der Tabelle liegen.
Genau, und ja, dann haben sie letztendlich, sie schlagen die meisten Flanken in der Liga, habe ich vorhin irgendwo gelesen.
Mein
Team, das hängt natürlich cool. Ganz klar mit Hinterseher zusammen, der da tatsächlich schon 18 Tore gemacht hat. Wenn der jetzt tatsächlich geht, was man ja so in den Gerüchten hört, dann müsste dann schon Nachschub kommen. Aber Bochum ist auf jeden Fall eines der Teams, bei denen ich sagen würde, da muss man ein Auge drauf haben, auch für die nächste Saison. Wenn da gute Leute nachrücken, dann kann da schon was passieren.
Und wie wäre jetzt so deine Ferndiagnose, was hat das mit dem Verein VfL Bochum gemacht, dass man jetzt so ja wie einige andere auch in der zweiten Liga einfach schon so lange in dieser zweiten Liga spielt und auch schon so lange relativ unspektakulär? Kommen dann nur noch die härtesten der harten Fans? Was macht das mit einem Verein?
Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, weil bei uns auf St. Pauli ist halt immer was los. Entweder Abstiegskampf oder Aufstiegswunsch. Also da ist tatsächlich, ist es immer so, dass irgendwas passiert. Das ist mit Sicherheit bei allen anderen Zweitligisten auch so. Ich habe ja gesagt, letzte Saison war es noch spannend bis zum Ende, eigentlich für fast jeden Verein, außer die aufgestiegen waren schon. Dass es tatsächlich so ist wie momentan, dass es an so ein gesichertes Mittelfeld gibt, das ist relativ selten in der zweiten Liga. Also da ist schon auf jeden Fall immer was los. Was das mit einem macht, so lange in der zweiten Liga zu spielen, ich glaube, man stumpft so ein bisschen ab. Das tut vielen Leuten auch ganz gut, weil mir persönlich ist schon aufgefallen, dass bei den um mich herumstehenden, die gucken dann mittwochs, gucken die dann Barcelona gegen Liverpool und freitags wundern sie sich im Stadion, warum dann die Pässe, die sie am Mittwoch gesehen haben in der Champions League im Halbfinale, warum die am Millern-Tor nicht funktionieren. Also es ist manchmal schon ganz gut, wenn man dann auch mal ein bisschen länger Schwung holt.
Erdungskabel quasi, was dann die Zuschauer am Boden hält. Die lange Zweitliga-Zugehörigkeit.
Ja, genau. Und was Bochum war ja, wenn ich mich recht entsinne, Mitte der 90er waren, haben sie sicher so ein bisschen zur grauen Maus in der ersten Liga aufgeschwungen. Das ist jetzt in der zweiten Liga so ein bisschen so. Haben trotzdem, wie ich finde, immer noch eins der schönsten Stadien in Deutschland. Deswegen möchte ich gerne mit denen weiter eine Liga teilen, auf jeden Fall.
Das glaube ich dir. Das ist auch ganz interessant, wenn man sich mal die Zuschauerschnitte in der zweiten Liga anguckt. Dann thronen über allen natürlich die beiden abgestiegenen Erstligisten. Dann schon der FC St. Pauli mit fast 30.000. Dynamo Dresden, Union Berlin, Magdeburg sind die nächsten. Und dann kommen auf Platz 7 und auf Platz 8 die Bielefelder, über die wir gesprochen haben. Der VfL Bochum, über den wir jetzt gerade gesprochen haben. Also es ist nicht so, dass quasi so eine lange Zweitliga-Zugehörigkeit damit verbunden wäre, dass dann auch immer weniger kommen, sondern der Kern, der da ins Stadion geht, der liegt beim VfL Bochum jetzt Schnitt sind 17.000 und das ist eben locker obere Hälfte der zweiten Ligatabelle. Da liegen ganz andere Mannschaften hinten mit Ingolstadt fast 9.000 und Sandhausen fast 7.000 im Schnitt. Das ist dann ein anderer Schnack. Wir schauen mal weiter in der Zweitligatabelle und dann wartet da schon Greuther Fürth. Die habe ich ein bisschen besser im Blick, weil ich ja gebürtiger Franke bin, Mittelfranke sogar. Das heißt, die Fedder habe ich schon häufiger erlebt und konnte ehrlich gesagt mich immer nie so genau entscheiden, welcher Verein sich jetzt tollpatschiger verhalten hat. Der Club oder Fürth, oft haben sie sich da nicht so viel genommen, ehrlich gesagt, auch wenn man das natürlich, also hätte ich das jetzt in meiner Heimat gesagt, hätte ich jetzt keine Zunge mehr. Wie siehst du es denn aus dem hohen Norden? Was ist das für ein Verein? Mit 38 Punkten ist man jetzt im Grunde auch durch, also hat es auch in dieser Saison irgendwie wieder geschafft, aktuell Tabellenplatz 12 die Klasse zu halten.
Also für mich war Greuther Fürth schon immer der Verein, der, es war ja eine Zeit lang, war es mal Greuther 5 einfach, weil sie immer Platz 5 belegt haben in der Liga. Dann sind sie irgendwann mal aufgestiegen und dann haben sie diesen Nimbus des Platz 5 haben sie im Grunde verloren. Die schaffen es trotzdem immer wieder, also aus meiner Sicht so eine absolute No-Name-Truppe zusammenzusetzen und damit irgendwie ganz gut im Zweitliga-Fußball zu spielen, waren am Anfang der Saison, sind sie ja relativ gut gestartet auch, waren da oben drin, haben dann mitgemischt, hatten dann im Verlauf der Saison hatten sie eine fürchterliche Phase, ich glaube, da haben sie 6 oder 7 Spiele kein einziges Tor geschossen und nur auf den Deckel bekommen, dann den Trainer gewechselt, den alten Trainer von Ingolstadt, den Leitl, haben sie sich dann geholt Und damit haben sie es so ein bisschen stabilisiert, aber ja, Greuther Fürth, ich werde zum ersten Mal jetzt zum Ende der Saison, am letzten Spieltag, werde ich dann mal das Stadion von denen besuchen und dann werde ich mir mal ein genaueres Bild von denen machen, aber tatsächlich laufen die diese Saison so ein bisschen unterm Radar, dann spätestens nachdem sie dann sich so ein bisschen aus den Aufstiegsrängen, aus den Rängen da oben sich so ein bisschen verabschiedet haben, sind die so ein bisschen, naja, wieder unten nach oben zu finden und dann wird es für jemanden, der kein Franke ist, vielleicht auch schnell ein
bisschen. Ja, und diese Phase mit diesen hohen Niederlagen, die war auch wirklich schmerzhaft. Also die ging, wenn man so will, eigentlich schon am 13. Spieltag los, 0-4 bei Union Berlin. Dann hat man aber zu Hause nochmal gewonnen, aber dann zum Ende, also es folgte der kälteste Dezember seit ganz langem in Fürth, 0-4 gegen den FC, 0-5 gegen Aue, 0-2 gegen St. Pauli, ein 0-0 in Sandhausen, das war dann das Weihnachtsgeschenk am 21. Dezember. Und dann hoffst du ja, dass die gute Vorbereitung dann für die Rückrunde eine Besserung verspricht. Und dann spielst du 0-1 zu Hause gegen den FC Ingolstadt, der damals auf Tabellenplatz 18 lag. Und dann 0-6 in Paderborn. Also das war die Phase, die du angesprochen hast. Da gab es dann, wenn ich mich jetzt auch richtig erinnere, dann auch den Trainerwechsel. Und danach wurde es dann etwas stabiler, aber ohne eben zu glänzen. Also da hast du mal ein 1-0 gegen Duisburg, ein 2-0 bei Regensburg, ein 2-1 gegen Darmstadt und ansonsten aber ganz viel 0-0, 0-1, 1-1. Ja, Greuther Fürth eben. Es kann nicht alles Spektakel sein.
Genau.
Grüße an Jakob, falls er das hört. No bad feelings, hoffentlich, für keinen der hier gerade Anwesenden in diesem Podcast. Damit sind wir auf Tabellenplatz 12 angelangt, der ja mit 8 Punkten Vorsprung schon so gut wie durch ist. Es sind noch 9 Punkte zu vergeben, kann man sich sehr leicht ausrechnen. Jetzt kommen wir mit Erzgebirge Aue auf Tabellenplatz 13 in eine Region, wo es zwar sehr gut aussieht mit 6 Punkten Vorsprung, aber Aue hatte eine krasse Saison hinter sich. Das sieht man allein schon, wenn man sich anschaut, wie sind die letzten 6 Spiele verlaufen. 4 Niederlagen, 1 Unentschieden und jetzt hat man eben nochmal gewonnen. 3-2 gegen Bochum, für die es um nichts mehr ging in dieser Partie und das war ein ganz wichtiger Dreier für Aue.
Ja, einen ganz wichtigen Dreier haben die auch am Millerntor geholt.
Ja, stimmt.
Jetzt zum Start der Rückrunde. Das war dann wahrscheinlich der letzte Dreier, den sie davor geholt hatten. Aue ist ein tolles Team. Ich habe lange Zeit, ist immer noch ein sehr unangenehmer Gegner. Aber die haben tatsächlich, und man glaubt es nicht, da wird richtig Fußball gespielt bei denen. Mhm. Bauen tatsächlich unter Daniel Mayer, bauen die tatsächlich flach hinten auf. Egal, das Risiko, das nehmen die in Kauf und die haben da, spielen da meist mit einer Dreierkette oder allgemein sind sie unter Meier relativ flexibel, was Aufstellung betrifft, haben aber auch häufiger eine Dreierkette dabei und da sind dann tatsächlich so richtige Fußballer da hinten drin. Also der Wydra, der Österreicher, der da spielt in der Innenverteidigung, das ist schon einer, der kann richtig, richtig gut das Spiel eröffnen und da hat sich viel getan. Also da ist mit der Mut auf jeden Fall, naja, mit einem Klassenerhalt 3 Spieltage vor Schluss schon belohnt. Das sieht ja in seinen vielen Jahren dann anders aus bei Aue.
Absolut. Es war übrigens nicht der letzte Dreier gegen St. Pauli, sondern das war damals der grandiose Auftakt zu einer ganz wichtigen Serie. Da hat man dann nämlich in 4 Spielen zusammen mit dem St. Pauli-Spiel als Auftakt 3 Siege und ein Unentschieden geholt. Dann kam nochmal eine Durstphase und die wurde jetzt eben durch dieses 1-1 beim HSV und dann dem 3-2 zu Hause beendet. Kannst du noch ein bisschen was zu deinen Eindrücken sagen? Hebt sich Aue mit diesem Fußball, also dass man da flach rauskombiniert? Ist es jetzt eine Entwicklung, die auch generell du der Liga attestieren würdest? Wir haben ja schon drüber gesprochen, letztes Jahr dieser fürchterliche Fehlervermeidungsfußball, ja in der ersten Liga auch, also das war ja nicht zum Aushalten. Jetzt, ich habe das Gefühl, in diesem Jahr, weiß nicht woran es liegt, aber irgendwie ist auf einmal wieder Frühling spielerisch in beiden Ligen. Steht da Aue jetzt exemplarisch für oder würdest du sagen, die heben sich dann schon auch nochmal ab aus dem Segment, aus Vereinen, mit dem sie halt konkurrieren, wirtschaftlich?
Also die heben sich schon ein bisschen ab, aber vielleicht heben sie sich, vielleicht ist das nur der besondere Eindruck, den ich habe, weil sie sich so sehr von dem Aue der letzten Jahre, ja fast Jahrzehnte abheben. Es kann auch einfach sein, dass mir das besonders auffällt, dass Aue angefangen hat, auch gepflegten Kurzpass zu spielen, weil sie das in den letzten Jahren einfach überhaupt nicht getan haben und einfach eher so Regensburg-like dahergekommen sind. Aber allgemein hatten wir vorhin schon das Thema, der Trend ist geht auf jeden Fall dahin, dass man versucht, Fußball zu spielen. Der Trend ist aber auch, dass man auch ein weit höheres Pressing inzwischen spielt. Das ist ja tatsächlich immer, man muss ja fast sagen, das ist so dann immer so ein bisschen zeitversetzt, was in der ersten Liga passiert, was dann in der zweiten Liga kommt. Aber Aue steht auf jeden Fall exemplarisch dafür, dass mehr Fußball gespielt wird. Ist vor allem für ein Team, was eigentlich ja unten drin steht und was eigentlich als Ziel auch nichts anderes als den Klassenerhalt ausgibt, ist das schon besonders, dass jemand dann den Mut hat und dafür auch belohnt wird, was ich ja super finde, dass man dann Fußball spielen will.
Und es ist auch noch alles vorhanden. Also Aue haut auch schon mal ganz gerne dazwischen 82 gelbe Karten und 3 Platzverweise in dieser Saison. Also es ist nicht nur der flache Aufbau. Sagen wir einfach mal, das sind viele taktische Fouls, viele kluge taktische Fouls. Da bin ich jetzt nicht tief genug drin, um das zu beurteilen. Aber das ist nach 31 Spieltagen schon auch eine Hausnummer, 82 gelbe Karten. Duisburg kann es noch toppen mit 85 gelben Karten und 3 Platzverweise. Ingolstadt 7 Platzverweise. Also da ist auch in der Hinsicht was geboten in der zweiten Liga, aber in welcher Liga auch nicht. Womit wir als letztes Team noch zu einer Mannschaft kommen, zu der du ein besonderes Verhältnis haben dürftest. Nicht nur, weil natürlich die Fanszenen zwischen dem FC St. Pauli und Dynamo Dresden sich das eine oder andere Scharmützel schon geliefert haben, sondern weil das jetzt auch tatsächlich die nächste Partie des FC St. Pauli ist. Und da tut sich ja gerade einiges bei Dynamo Dresden, zum Beispiel auf der Torhüterposition. Ich weiß gar nicht, ob du das schon mitbekommen hast.
Ja, ich habe jetzt gerade mitbekommen, dass der Schubert auch nicht mehr aufgestellt wird. Das genau. Ist natürlich, also als Außenstehender kann man da eigentlich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil ich persönlich, vielleicht mit Sicherheit werden mir da einige Dynamo-Anhänger widersprechen, aber ich persönlich würde denken, jeder Fußballer, der die Möglichkeit hat, in die erste Liga zu wechseln, dem würde ich ja erstmal sagen, mach es auf jeden Fall. Und klar ist das wahnsinnig ärgerlich für einen Verein, wenn man da im Jugendbereich viel aufgebaut hat und das dann tatsächlich so geht. Ich persönlich finde dann auch, dass die Enttäuschung da auch von Vereinsseite sehr klar dann rübergekommen ist. Mhm. Und da wurde dann auch nicht viel Erfolg in der neuen Saison gewünscht, sondern die Rückendeckung war eher nicht vorhanden und es wurde eher gesagt, wie enttäuscht man darüber ist, dass man geht. Ich bin dann natürlich auch nicht hinter den Kulissen und weiß natürlich auch nicht genau, was da dann alles vorgefallen ist. Aber das ist schon krass. Gut.
Also ich kurz für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht genau wissen, worum es geht. Es geht um den Stammtorhüter Markus Schubert. Dem wurde ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt. Da hat er aber die Frist verstreichen lassen und den Verein darüber informiert, dass er ein Angebot aus der ersten Liga annehmen wird, also im nächsten Jahr nicht mehr für Dynamo spielen wird. Und daraufhin sah er sich solchen Anfeindungen der eigenen Fans ausgesetzt, dass Christian Fiel jetzt gesagt hat in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen FC St. Pauli, dass er ihn zu seinem eigenen Schutz nicht mehr aufstellen werde. Das ist quasi die Geschichte.
Ja, das ist schon recht heftig. Ich muss natürlich dazu sagen, wir bei St. Pauli haben einen Fall, der zumindest ein bisschen ähnlich aussieht. Jeremy Duziak hat seinen Vertrag auch nicht verlängern wollen auf St. Pauli. Ist jetzt allerdings auch zum HSV zur nächsten Saison wird er gehen. Also das ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Mhm. Aber da hat er sich jetzt in der Fanszene auch nicht unbedingt Freunde gemacht, wobei ich dann natürlich einfach denke, ja, dann, wenn er tatsächlich der Meinung ist, er ist beim HSV besser aufgehoben und auch der Meinung ist, dass man von St. Pauli direkt zum HSV wechseln könne, dann hat er sowieso nicht verstanden, worum es geht. Zumindest bei St. Pauli dann nicht und dann soll er auch gehen. Wie genau die Gemengelage bei Dresden dann ist, wie viele Treueschwüre der Schubert schon getätigt hat, das weiß ich natürlich nicht. Ist halt aber schon also ein krasser Vorfall, finde ich persönlich, dass man dann jemanden nicht aufstellt zu seinem eigenen Schutz vor den eigenen Fans.
Mhm. Gut, das wird natürlich auch ein sehr emotionsgeladenes Spiel, aber da würde ich bei der Bewertung von außen betrachtet schon auch mitgehen. Es wird, wenn man näher dran ist, bestimmt ganz, ganz viele Zusatzgeschichten noch zu diesem reinen Fakt geben. Was aber ja auch so ein bisschen stellvertretend für eine sehr wilde Saison bei Dynamo steht. Also man ging in die Saison bis Ende August mit Uwe Neuhaus, haben wir vorhin ganz kurz gestreift, dann durfte Christian Fiel schon mal für ein Interimsspiel ran. Dann kam Mike Walpurgis für 20 Spiele und der wurde jetzt wieder beurlaubt und jetzt ist Christian Fiel erstmal als Fixer-Trainer im Amt. Und das spiegelt sich in einem Saisonverlauf von Dresden wieder, der auch dann nicht so ganz überrascht. Es ging nämlich nie so wirklich gut voran und vor allem die Tendenz hinten raus hat dann doch deutlich nach unten gezeigt. Da gab es ganz lange Phasen mit nur einem Sieg oder vielleicht mal hier ein Pünktchen und ganz, ganz viele Niederlagen. Woran hakt es denn jetzt aus sportlicher Sicht bei Dynamo?
Also aus sportlicher Sicht würde ich das viel an dem Stürmer festmachen, an Kone, der tatsächlich jetzt in der Rückrunde nicht mehr so eine große Rolle spielt. Der hat in der Hinrunde durch, ich würde mal sagen, individuelle Qualität viel rausgeholt. Wobei Dynamo Dresden auch eigentlich einen sehr guten Ball gespielt hat, immer sehr schön mit Ousmane und Artig, immer sehr schön da im Mittelfeld schöne Überladung der Außen kreieren konnte. Mhm. Und Kone hat sich da auch immer gerne mit reinfallen lassen. Das sah auf jeden Fall sehr gefährlich aus. Grundsätzlich hatte ich den Eindruck, dass dieser Trainerwechsel, der erste von Neuhaus zu Walpurgis, überfällig war. Das war ja zum Ende der letzten Saison so, dass der Sportdirektor Ralf Minge, dass der krankgeschrieben war wegen Burnout. Und man hat das dann so ein bisschen aus der Fanszene gehört, dass man eher so den Eindruck hatte, dass das, wenn er fit gewesen wäre, dann wäre dieser Wechsel wohl im Sommer passiert. Das war so das, was ich aufgeschnappt hatte. Mhm. Da spielt das mit Sicherheit ein bisschen rein. Dementsprechend ist da natürlich mit Sicherheit ein bisschen Unruhe drin. Und da war allgemein auch im Präsidium einiges an Unruhe. Da haben sich dann auch einige Leute gern mal widersprochen. Und da war auf jeden Fall sowas, spielt sich natürlich auch immer dann auch auf die Mannschaft zurück und man muss ja nur mal in die obere Tabelle gucken und da beim Köln und HSV reinschauen, was da los ist, wenn da im Präsidium sich gezofft wird. Das könnte man wahrscheinlich auch ganz gut sich angucken, wie Teams spielen, bei denen sich im Präsidium gerade richtig zofft. Das ist wahrscheinlich hat natürlich einen Einfluss auf die Mannschaft und ich glaube, dass bei Dresden die Erwartungen sehr viel höher waren vor der Saison, gerade nachdem man in der letzten Saison gar nicht so schlecht dabei war und eigentlich jetzt auch schon gehobener Zweitligist ist, der finanziell ja tatsächlich auch eigentlich auf gesunden Beinen steht, oder zumindest verhältnismäßig gesund im Vergleich zu dem, was man die Jahre vorher hatte und ich glaube, da hinkt man so den eigenen Ansprüchen so ein bisschen hinterher und deswegen ist das so eine sehr ungesunde Gemengelage, die da entstanden ist.
Eine Gemengelage, genau. Ja, also man hat so ein bisschen die erste Möglichkeit zum Trainerwechsel gleich gezogen, nachdem man gestartet ist, noch 1-0 zu Hause gegen Duisburg, das war noch okay, dann gegen Bielefeld verloren, in Rödinghausen ausgeschieden in der ersten Runde des DFB-Pokals nach Verlängerung und dann hat man eben direkt diesen Trainerwechsel vorgenommen hin zu Mike Walpurgis, der uns ja auch noch vom FC Ingolstadt zum Beispiel bekannt sein dürfte, aber die Rückrunde von Dynamo ganz, ganz fürchterlich. Tabellenplatz 17 in der Rückrundentabelle nur 14 Punkte geholt, dass man jetzt überhaupt mit diesen 36 Punkten vermutlich nicht mehr unten reinrutschen wird. Wobei ich ein ganz kleines Fragezeichen da schon noch setzen würde, auch wenn es nur noch 9 auszuspielende Punkte sind. Das ist dann eher dem geschuldet, was man dann irgendwie auch unter Christian Fiel jetzt noch hinbekommen hat. Aber da waren einige ganz, ganz schmerzhafte Spiele mit dabei. Nicht nur das 1-8 beim ersten FC Köln, das werden vielleicht die Hörerinnen und Hörer da draußen auch mitbekommen haben in der nicht Faschings Karnevalzeit, so nennt es ganz Deutschland, außer Bayern Karneval war das, sondern auch es gab ein ganz, ganz unangenehmes 3-4 zu Hause gegen Arminia Bielefeld zum Beispiel. Also auch der Heimnimbus, den Dynamo ja nicht nur wegen des hohen Zuschauerschnitts, sondern auch wegen der Art und Weise des Supports so ein bisschen umgibt, der war in dieser Saison nicht immer so zu sehen, wie man es vielleicht erwartet hätte. In der Heimtabelle auch nur 5 Siege, 5 Unentschieden, 5 Niederlagen. Das ist dann doch nicht ganz so gut. Abschließend, was erwartest du dir jetzt dann von diesem Duell am nächsten Spieltag? Es geht ja vor allem für Dynamo noch um was.
Ja, also ich denke, der FC St. Pauli wird auf jeden Fall auch noch da nochmal zumindest ein bisschen Druck ausüben auf die Teams. Mit dem Sieg ist man dann ja tatsächlich auch bis auf 2 Punkte ran an Relegationsplatz und die anderen Teams müssen dann auch erstmal spielen und gewinnen. Und dadurch, dass der HSV noch gegen Paderborn spielt, ist da vielleicht tatsächlich noch auch was möglich. Aber dafür müssen aus meiner Sicht, aus St. Pauli-Sicht sozusagen, müssen alle drei verbliebenen Spiele gewonnen werden. Da hat man jetzt mit Dresden, Bochum und Fürth hat man da drei Teams, für die es dann ja fast um nichts mehr geht. Bei Dresden möchte ich das so ein bisschen in Klammern setzen. Das wird auf jeden Fall, jetzt benutze ich das Wort schon wieder, aber es passt so gut aufgrund der Gemengelage, was da bei Dresden gerade los ist, wie es auch beim FC St. Pauli gerade läuft, dass man jetzt gerade wieder gewonnen hat und noch so eine leichte Chance hat und dann natürlich auch die innige Freundschaft der Fanszene und dann auf dem Freitagabend, das wird schon dafür sorgen, dass es da hoch hergehen wird, morgen in Dresden.
Davon würde ich auch ausgehen. Jetzt haben wir den Tabellenkeller in der Folge ausgespart, aber kurz, um das Bild zu zeichnen, also Sandhausen auf Tabellenplatz 15, 4 Punkte Vorsprung vor Magdeburg mit 30 Punkten, vor Ingolstadt mit 29 Punkten, die eben diese unglaubliche Serie aus 3 Siegen und einem Unentschieden aus den letzten 4 Spielen gestartet haben. Duisburg hinten mit 5 Punkten dann schon so gut wie weg. Und das Restprogramm der Teams da unten ist euch durchaus noch interessant. Denn wenn irgendjemand da die Befreiung schafft, dann spuckt er jemanden oben in der Tabelle in die Suppe. Also für Sandhausen geht es jetzt noch gegen Heidenheim, Bielefeld und Regensburg. Das ist das unspektakulärste Restprogramm. Magdeburg spielt jetzt zweimal auswärts, Bochum, Union Berlin und dann zu Hause gegen den dann vermutlich schon aufgestiegenen ersten FC Köln, und der FC Ingolstadt tritt jetzt dann auswärts beim HSV an, spielt dann zu Hause gegen Darmstadt 98 und dann in Heidenheim. Aber dieses Auswärtsspiel von Ingolstadt in Hamburg, das könnte auch nicht unbedingt ein fußballerischer Leckerbissen werden, aber ergebnistechnisch wird das in die eine oder andere Richtung sehr, sehr spannend werden. Da kann man sich, glaube ich, drauf freuen.
Genau, bedenke, dass der HSV auch am letzten Spieltag noch Duisburg vor der Brust hat. Also da könnte auch noch was gehen, wenn Duisburg dann tatsächlich auch noch bis dahin noch eine Restchance besitzt.
Ja, ehrlich gesagt, von Duisburg habe ich in dieser Saison nie etwas Überzeugendes gesehen. Deswegen, ja, ich habe die jetzt gedanklich rausgenommen. Du hast aber völlig recht. 5 Punkte, da ist natürlich auch für Duisburg noch was drin. Das heißt, sie müssten jetzt noch einmal gewinnen in Kiel oder zu Hause gegen Heidenheim und dann käme es im letzten Spiel beim HSV noch auf etwas an. Also der HSV, ein knüppelhartes Restprogramm mit Ingolstadt zu Hause, Paderborn auswärts und Duisburg zu Hause. Da wird noch was passieren und wir werden es hier im Rasenfunk begleiten. Auch dank toller Gäste wie eben Tim vom Millerton bei Twitter @tim_exden mit ja Eck wie das Eck und dann STEEN wie Nordpol. Tim, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat großen Spaß gemacht.
Ja, sehr vielen Dank für die Einladung.
Ich danke dir und ich danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Das war der Zweitliga-Kurzpass für diese Woche. Ich hoffe, jetzt sind auch all diejenigen Fans auf ihre Kosten gekommen, die wir in der letzten Woche noch nicht zufriedenstellen konnten. Wir gucken mal, wie das weitergeht. Lasst uns gerne Feedback da, wie ihr diese Zweitliga-Kurzpässe findet, auch in der Art und Weise, wie sie jetzt stattfinden. Und dann hören wir uns wieder in einer der kommenden Rasenfunk-Ausgaben. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao!